Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Durch diese schöne Stadt heißt heute auch wieder durch die Josefstadt, die wirklich ein sehr schöner Stadtteil ist. Es ist der 8. Bezirk und es ist der zweite Teil unserer Bezirksfolge darüber. Ja, das letzte Mal sind wir an der Auersbergstraße entlang spaziert und haben allgemein geredet und heute, ja, es wird vielleicht wieder eine lange Gassenfolge, hahaha. Ja, ja, bevor es losgeht, danke an euch alle und ich möchte euch nur daran erinnern, folgt uns doch auch auf Instagram und auf Facebook und wenn ihr schöne Fotos von Wien habt, dann postet die doch mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien oder Zeig mir Wien. Das wäre ganz fantastisch. Ja, ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, also wir stehen am Beginn einer neuen Reise und ich möchte dich jetzt mal Folgendes fragen. Ich möchte dir mal Folgendes sagen. Ich bin ein Kind der Stadt, die Leute meinen, und spotten leichthin über unser einen, dass solch ein Straßenkind keine Heimat hat. In meine Spiele rauschen, Frieder, da schütteten die Pflastersteine und bist mir doch ein Lied, du liebe Stadt. Und es geht jetzt so weiter und so weiter und so weiter. Und ich frage dich, vorgelesen.
Das ist von Anton Wildgans. Und du hast es deswegen gelesen, weil wir jetzt in der Lenaugasse sind. Und der Anton Wildgans hat dort gewohnt. Und ich finde, es passt auch gut zur Josefstadt mit diesen wenigen Grünflächen.
Anton Wildgans war ein Dichter.
Ein Dichter.
Genau.
Und Burgtheaterdirektor.
Und Burgtheaterdirektor. Wann hat er ungefähr gelebt?
Na, Burgtheaterdirektor war er in der Zwischenkriegszeit.
Du, und der hat da gewohnt und wer hat da noch gewohnt?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Gott?
Na, Gott hat nicht gewohnt. Vielleicht, so wie Gott überall wohnt. Apropos Gott, bitte im Wappen muss er kurze Berichtigung anbringen. Die Maria für Breitenfeld hat nicht das Jesukind am Arm, sondern hat ein Zepter und einen Reichsapfel in der Hand.
Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht hat sie einen kleinen Neffen Johannes im Arm. Kann ja auch sein.
Nein,
aber
also
das ist,
nur zur Berichtigung. Na, also die Lenaugasse ist direkt, die geht direkt beim Café Eiles Richtung Alsergrund und ist als Gesamtensemble geschützt, was man auch versteht, wenn man durchgeht.
Also das heißt, dass die Gasse ist parallel zur Zweierlinie.
Richtung parallel zur Zweierlinie, genau.
Im Rathaus quasi.
Ja. Und das fängt an, also am Eck ist das Wirtshaus Blauensteiner zur Stadt Paris. Bekannt.
Ein tolles Gasthaus.
Ja, eines der letzten alten Gasthäuser. Dann ist auf der linken Seite ein Haus aus dem 18. Jahrhundert, das dem Donato Dalio gehört hat.
Der war
Baumeister, der zum Beispiel Klosterneuburg mitentworfen hat. Und das ist vielleicht deswegen interessant, wenn jemand durchgeht, als Keilstein, du weißt, dieser letzte Stein über dem Bogen, über dem Tor, ist ein Türkenkopf.
Aha.
Und zwar ein besonders schöner. Ja, den hat er sich, das war damals, hat man ja oft gemacht, nicht? Nach 1700, da waren die Türken weg und da hat man das als Zeichen des Sieges und so, aber der ist wirklich besonders schön.
A la Turca quasi.
A la Turca, ja. Und der
Caputo
ist,
a la Turca.
Ja, das Haus hat geheißen zum Weißen Stern. Und er sollte vielleicht Böses abwehren. Man weiß es nicht genau.
Vielleicht war das ein Vorläufer vom Brunnenmarkt, der ja
dort
wo auch viele türkische Händler gibt.
Möglich, aber das glaube ich eher nicht. Dann gibt es auf Nummer 9 ein relativ altes Haus, das im Kern aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, aber dann umgebaut worden ist. Und da hat ganz ein interessanter Mann gewohnt, und zwar der Josef Reithofer.
Aha.
Und dieser Josef Reithofer, da bist du zu jung, dass er der noch was sagt, aber der war an und für sich ein Schneider und ist sehr viel herumgereist, war unter anderem auch in Paris an der Sorbonne.
Als Schneider.
Als Schneider, ja, und hat dort Chemievorlesungen besucht. Und er ist dann so Anfang des 19. Jahrhunderts, so 1810 oder so, nach Wien zurückgekommen und hat sie versucht, in Herstellung von wasserundurchlässigen Stoffen.
Aha.
Und hat dieser Stoff, hat dann ein Patent dafür bekommen, dass er mit Kautschukfäden Material, also Stoffe herstellen. Und hat das getan und hat Reithofer-Mäntel dann erzeugt. Und wie gesagt, der Reithofer-Mantel ist für mich nur ein Begriff oder Reithofer, es sind ganz einfach Gummimäntel und Gummistiefel.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wie du gesagt hast, dass ich zu jung bin, habe ich mir nicht gedacht, dass du davon sprichst von 1810. Aber
nein,
okay.
Ich habe nicht 1800, da bin auch sogar ich noch zu jung.
Na eben, das wundert
aber ich mich, meine ja. Ganz einfach, dass für in meiner Generation ein Reithofer-Mantel hast du noch gewusst, was das ist.
Ach so.
Das ist so wie ein Macintosh in England, ne? Das ist ja auch noch ein Menschen benannt.
Ja.
Und auf jeden Fall hat er dann eine Fabrik
gegründet. Ja, oder ein Mac, ein iMac, ein Computer. Aber der ist übrigens auch der Apfel von MacBooks zum Beispiel oder von Apple halt. Ist auch ein Mac. Also ist nach dem Apfel, nach der Apfelsorte Macintosh benannt. Wirklich?
Ja, ja.
So ja. Wie die Gummistiefel in einem, nein, ist ja wurscht, okay.
Aber die Reithofer-Mäntel sind noch Reithofer benannt. Und nicht aber, Mac.
Und
nicht
Meckhofer. Meckhofer. Aber es gibt auch die Springer und Erben Gummistiefel im 8. Bezirk.
Ja, aber Springer und Erben ist ein Waffengeschäft.
Ja, eh. Aber die haben vielleicht auch zum Jagen irgendwelche Gummistiefel.
Schon, aber der Reithofer hat das ganz einfach sich patentieren lassen. Und hat dann ein relativ großes Unternehmen gehabt und das ist das Vorgängerunternehmen, langer Rede, kurzer Sinn, von der Semperita AG.
Aber die Semperita AG. Okay, das ist aber jetzt wirklich sehr lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, schon, aber ich finde es wahnsinnig interessant, wie ein Schneiderlein nach Paris geht und ein paar Chemievorlesungen an der Sorbonne besucht und auf einmal gibt es die Semperita AG oder gibt es nur mehr in sehr abgespeckter Form. Aber es ist doch, findest du nicht, diese
ja, das Werte. Ist total interessant, vor allem, wenn wir über den 8. Bezirk reden.
Ja, sicher, weil dort hat er gewohnt und dort hat es angefangen.
Ja, eh, ne? Voll super.
So, okay. Vis-à-vis auf Nummer 10 war der Herr Bösendorfer, der Klaviere gebaut hat. Und zwar hat der so Klaviere gebaut, dass nicht einmal der Franz Liszt zusammenhauen können hat. Weil der Franz Liszt war ja ein exzessiver Klavierspieler und hat alle Klaviere kaputt gemacht. Und dem Bösendorfer ist es gelungen, Klaviere zu bauen, die der Liszt nicht kaputt machen konnte.
Mit einer Liszt?
Möglich. Und der ist aber nachher in die Starhemberggasse im 4. Bezirk übersiedelt und jetzt gehören die überhaupt den Yamaha und ist in Wiener Neudorf, dass die erzeugen. Der war ein großer Mäzen im Übrigen von der Gesellschaft der Musikfreunde. Und hat im Palais Liechtenstein in der Herrengasse diesen berühmten Bösendorfer Saal erbauen lassen, der die beste Akustik von ganz überall gehabt hat. Aha. Er war im ehemaligen Reitstall des Palais und das ist dann 1913, glaube ich, ist das abgebrochen worden, dieses Palais mitsamt dem Bösendorfer Saal. Und das war ein Aufschrei. Also das war das Schrecklichste, was passieren konnte. Aha. Dort steht jetzt das Hochhaus in der Herrengasse. Nur damit wir wieder ein bisschen durcheinander kommen.
Abschweifen und wo ich noch sagen will, in der letzten Folge haben wir über das Palais Auersberg gesprochen, wo ja auch so Konzerte stattfinden und wo unter anderem Idomeneo von Mozart uraufgeführt wurde.
Sehr wohl und das der Club hat musiziert dort.
Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Okay, also zurück zu den Bösendorfers und den Gummistiefeln. Da hat sicher noch den Wildgans, irgendwelche anderen Leute haben sicher auch noch in der Zerlinau-Gasse.
Ja, gewohnt, unser Liebling hat dort gewohnt, auf Nummer 15.
Unser Liebling?
Der Freiherr von Soten.
Stimmt. Wer weiß, wer das ist, der kriegt echt den Erzählmer von Wien Megapreis.
Wieso? Der braucht ja nur aufmerksam zugehört haben.
Ja, aber 153 Folgen lang.
Ja, ja. Das gehört sich so. Ja. Dann auf zwei Häuser weiter hat der Cajetan Felder gewohnt.
Wer war das jetzt nochmal?
Der Cajetan Felder war der Bürgermeister.
Stimmt, genau.
Und Advokat, der sich geärgert hat, dass er über den Gatsch
vom Rathausplatz gehen musste.
Genau. Und dann hat dort gewohnt aus der Anton Wildgans.
Ja, genau, von dem Gedicht von am Anfang.
Der hat, und darum hast du dieses Gedicht aufgesagt.
Stimmt, und somit haben wir die Kurve gekratzt.
Genau, und dieses Haus, in dem die beiden gewohnt haben, heißt heute, das ist saniert worden von der Stadt Wien und heißt heute Oskar-Werner-Hof. Obwohl der Oskar Werner, dieser Burgschauspieler, den du vielleicht auch nicht mehr kennst.
Den ich schon kenne und den ich ganz toll finde.
Gut, ich kann ihn nicht mehr hören, mir ist er zu manieriert. Und früher war ich Fan.
Hast du den mal live gesehen?
Na klaro.
Finde ich cool.
Und der hat aber in der Trauzongassen gewohnt.
Ah ja.
Wieder auf der anderen Seite. Ja, und damit sind wir in der Lenaugasse schon fast am Ende. Wir können jetzt nicht alle da sagen. Ich meine, ich könnte schon, aber ich tue es nicht.
Frauen haben dort auch gewohnt oder haben diese berühmten Männer dort alleine gewohnt?
Die haben dort wahrscheinlich mit Frauen gewohnt, die aber nicht erwähnt werden. Aber auf jeden Fall, wenn man dann zur Schmidtgasse und zur Wickenburggasse stößt, ist dort die Schlosserinnung. Und vor der Schlosserinnung ist so ein kleiner Platz, den du vielleicht kennst. Und auf dem kleinen Platz steht eine Nachbildung vom Stock im Eisen.
Ach.
Ohne, nicht unter Gittern oder nicht unter Glas, sondern steht frei.
Mit Stock oder ohne Stock?
Na, nicht nur die Nägel. Schon der Baum auch.
Wollte ich testen.
Jetzt wollte ich mich testen. Na gut.
Okay, ja. Da ist ja auch die Bäckerinnung, ist glaube ich auch dort ums Eck.
Bäckerinnung, dann ist die Schmidtgasse dort und diese Schmidtgasse die ist halt dort.
Mhm. Naja, und wenn man dann quasi weiter rauf geht.
Entschuldige, Schmidtgasse, weiß ich schon, warum ich jetzt gesagt habe. Da war eben dieses Sanatorium.
Führt. Welches Sanatorium?
Das Sanatorium führt.
Und was war mit dem?
Wie das Sanatorium führt, das waren jüdische Besitzer und die sind 1938 im März unter den ersten gewesen, die raus mussten, den Boden mit Bürsteln reinigen. Und die haben das gemacht und nachdem sie wieder sozusagen freigelassen worden sind, ist das Ehepaar in den OP-Saal gegangen und hat dort Selbstmord begangen. Das wäre, ja.
Okay.
Also hat sich suizidiert. Gut.
Okay. Ja. Wenn man von dort jetzt dann weitergeht zur Lange Gasse, die ist ja da in der Nähe, oder?
Lange Gasse?
Ich meine, die ist ganz schön lange. Und da gibt es sicher auch einiges zu erzählen.
Die Lange Gasse ist ganz schön lange, nachdem wir aber jetzt im Bezirksteil Josefstadt sind, fange ich also erst beim Bezirksteil Josefstadt an, weil die geht ja nur für sich weiter bis zur Alserstraße. Dieser Teil ist aber erst relativ spät entstanden, wie das Findelhaus geschleift worden ist. Also drum, da reden wir mal
reden nächstes ein anderes Mal.
Aber in der Lange Gasse selber ist, also das zu erwähnen, auch das Palais Schönborn gehört an und für sich noch zum Alsergrund. Aber das
Volkskundemuseum drinnen ist.
Ja, genau. Das gehört aber eben zu dieser anderen Folge. Und Lange Gassen, da ist vielleicht wichtig das Palais Damian, das du sicher kennst.
Ich weiß nicht.
Der rechte ist so ein kleines Palais nach der Florianigassen mit einem kleinen Vorgarten. Das ist aus dem 18. Jahrhundert. Da ist es gebaut worden von einem Unternehmer. Das ist auch durch verschiedene Hände gegangen. Und ist eben eines dieser Palais im 8. Bezirk. Das teilweise hat auch die Maria Theresia übernommen gehabt, soweit ich weiß. Es hat auf jeden Fall dem Karl von Wetzler vom Flankenstern, einem der reichsten Männer Wiens, gehört. Und später dann im 19. Jahrhundert hat der Moritz Sepp drinnen gewohnt. Der Moritz Sepp,
wer jetzt wieder ist?
Der war der Herausgeber vom Neuen Wiener Tagblatt, in dem ja der Kronprinz Rudolf publiziert hat.
Und das ist der Vater von der Bertha Zuckerkandl gewesen.
Das ist der Vater von der Bertha Zuckerkandl, genau. Wenn wir ein Stück weitergehen, würden wir rechts.
Die Sängerknaben waren dort auch, oder?
Die Sängerknaben waren dort und jetzt ist der Kriegsopferverband drinnen. Während des Kriegs waren die Sängerknaben. Ja, interessanterweise gibt es den noch. Mhm. Den Kriegsopferverband. Was ich wirklich auch interessant gefunden habe. Wenn wir weitergehen, überqueren wir, ist links die alte Backstube.
Mhm, nettes Kaffeehaus, war ich früher auch oft.
Ja, ein sehr altes Barockhaus. Dann überqueren wir die Josefstädterstraßen, weil wir gehen jetzt wieder in Richtung die andere Richtung. Richtung 7. Bezirk. Und dann, das ist ja jetzt eine Wohnstraße, soweit ich mich erinnere.
Die Lange Gasse?
Die Lange Gasse, ab der Josefstädterstraße.
Eine umgebaute Gasse, ja. So.
Oder sehr verkehrsberuhigte, nett, sagen wir so. Ne?
Verkehrsberuhigte, jetzt gibt es auch einen Markt dort immer am Freitag. Sehr, sehr am nett Eck, und am Samstag.
Eck Josefstädterstraße ist die Fromme Helene, das Gasthaus, das dem Michael Vogel gehört, dem Sohn von der Gertrud Jesserer. Und ein sehr nettes Lokal ist.
Kenne ich alle nicht.
Kennst du nicht?
Ja,
ich sagte, du bist
Gertrud, ich bin jetzt jung.
Du bist jung. Ja. Die Gertrud Jesserer ist eine Schauspielerin, die muss ein bisschen älter sein als ich, ein Jahr vielleicht, die mit dem Peter Vogel verheiratet war. Den Peter Vogel kennst du auch nicht mehr.
Na, wer war das?
Es war ein Schauspieler, relativ bekannter. Und die hat zwei Söhne gehabt und der Nikolaus, der Ältere, war Journalist und der ist beim Jugoslawienkrieg ums Leben gekommen. Also das war eine relativ traurige Sache. Und dann, ja, und der Michael hat eben die Fromme Helene, die ja lokal auf der Josefstädterstraße, die war für Steaks, wenn es ein gutes Steak haben, wollte es bis zur frommen Helene gegangen.
Aha.
Das war damals, also
Steak.
Links. Aber wie gesagt, mit Kindern sollte man ja eigentlich gar nicht reden. Ist ja ein Wahnsinn. Was?
Du bist ja, das nicht kennen, oder was?
Ja, du bist ja sowas Kindliches. Na, das darf ja nicht wahr sein. Na gut, und auf jeden Fall waren wir dann weit. Was sagst
du? Das ist mein Gemüt, mein kindliches Gemüt.
Ja, wenn es nur ums Gemüt ging, aber du bist halt zu jung. Und dann, wenn man weitergeht, kommt man, kennst du ja, glaube ich, den Hugo-Bettauer Platz.
Den Hugo-Bettauer Platz kenne ich schon, aber ich weiß nicht, wer der Hugo Bettauer ist.
Der war in den 1920er Jahren, hat der so Aufklärungsschriften verfasst, war Schriftsteller und hat zwei Bücher verfasst, oder ja, die du vielleicht kennst, und zwar war eines Stadt ohne Juden und das zweite Die freudlose Gasse. Ohne Juden ist mit Hans Moser damals verfilmt worden und Die freudlose Gasse mit der Greta Garbo. Und der war ein Jude und hat halt auch erotische Schriften verfasst. Und 1925 oder 26 ist er von einem gewissen Otto Rothstock, hat der, glaube ich, geheißen, ermordet worden. Und dieser Otto Rothstock, war ein großer Skandal. Und dieser Otto Rothstock ist für unzurechnungsfähig befunden worden. Und ist ins Irrenhaus gekommen und ein paar Monate später freigelassen worden.
Was echt ein Skandal ist.
Ja, das waren halt die Verhältnisse damals.
Ja, aber aber zwischen zwischen dem Hugo-Bettauer Platz und der Josefstädterstraße, dieses Gebäudeensemble ist eigentlich sehr, sehr nett. Das ist wirklich, wie man sich Gutes als Wien vorstellt, irgendwie. So öden, sind ja auch die Geschichten aus dem Wienerwald, glaube ich.
Genau.
Die spielen ja dort.
Die Trafik von der Valerie ist in der Langegasse angesiedelt.
Ja, das sind ja auch noch andere Häuser. Das ist eigentlich wirklich sehr, 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 sehr idyllisch dort.
Ja, noch da, und eben sehr ganz, überhaupt auch die Bezirke, den finde ich ja total nett. Aber wer noch in der Langegasse gewohnt hat, war ein Mensch, der den Meindlmoor kreiert hat. Aha. Also eigentlich ganz eine bekannte, man hört Exinger geheißen, ist ja wurscht, aber das weiß ja niemand mehr. Und dem hat man angeblich nachgesagt, dass er schuld war mit der Kreation des Meindlmoors, dass der Export der Meindlprodukte nach den USA nicht so gegangen ist, wie man geglaubt hat.
Als wären die Amis da so aware gewesen.
Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Die Österreicher waren es offensichtlich nicht.
Nein, sicher nicht.
Naja. Ich meine, wir sind immer noch nicht ganz durch im 8. Bezirk. Weil da rund um den, auf der anderen, wenn man wieder zurückgeht, in die andere Seite, da ist ja dann noch das Theater in der Josefstadt, oder?
Theater in der Josefstadt, Ecke Josefstädter Straße und Pieristengassen. Mhm. Eines der ältesten, wenn nicht das älteste Theater, ich glaube 1788, daneben war Gasthaus, die zum Straußen. Daher kommt der Name der Streuselseele, die es ja heute noch gibt.
Die sind dort auch noch, genau.
In der Josefstadt. Ist teilweise dann abgerissen worden, teilweise neu gebaut, vom Kornhäusl waren im 19. Jahrhundert, hat sehr viele, war sehr bekannt, der Nestroider Raimund, also kann man sagen, die haben alle dort.
Ich war neulich wieder mal dort im Theater in der Josefstadt nach langer, langer Zeit und das ist wirklich so erstaunlich dort, weil das echt ausschaut, als würde man eine Zeitreise machen in die 1980er Jahre. Es ist echt, echt erstaunlich. Also sowohl die Inszenierung als auch das ganze Theater, als auch das Publikum. Also ich glaube, ich war die einzige junge Person.
Nicht beim Friseur, aber na jung glaube ich nicht, aber ich sage immer, das Josefstadt-Publikum wird charakterisiere immer, dass sie zum Friseur gehen, bevor sie ins Theater gehen.
Ja, super. Machst du das aber, nicht?
Was? Ich gehe überhaupt nie zum Friseur. Na, nie kann man nicht sagen, aber dreimal im Jahr.
Naja. Ja, na, dort war wirklich sehr erstaunlich, muss ich sagen.
Ja, und was beim Theater in der Josefstadt vielleicht nicht so bekannt ist, das hat ja 1924 dem Max Reinhardt gehört. Mhm. Und finanziert ist ihm das waren vom Camillo Castiglione. Der Camillo Castiglione war einer der größten Spekulations- und Kriegsgewinner. Und genauso hat der ihm finanziert das Schloss Leopoldskron und die Salzburger Festspiele. Mhm. Und im Schloss Leopoldskron hat es ja früher einmal ein Castiglione-Zimmer gegeben, soweit ich mich informiert habe. Aber jetzt wird der immer sehr, sehr totgeschwiegen, weil er eben ganz einfach
ein Kriegsgewindler war. Naja. Das hätte man eigentlich, ich weiß nicht, ob man das bei 100 Jahren Salzburger Festspiele ausreichend erwähnt hat.
Ich habe es zumindest nicht so oft gehört. Und das waren jetzt, Josefstadt war immer ganz einfach, das waren so zwei Konkurrenten mehr oder weniger, Josefstadt und Burgtheater. Ne? Josefstadt hat aber oft die besseren Produktionen gehabt.
Echt?
Ja, schon. Und die bekannteren Josefstadt schon. Ich war mal, ich kann das nicht sagen, in den 90er Jahren oder was, in den frühen 2000ern, da hat es ein Stück gesagt, der Sarah Kane, was? Das ist eine junge, englische, ziemlich heftige Schriftstellerin, die nachher Suizid begangen hat. Und da war ein Stück gesäubert, hat das geheißen. Das war mit Ulrich Mühe und mit der Susanne Lothar. Und das war so, dass ich mir gedacht habe, dass die das in der Josefstadt aufhören. Ich glaube, das Publikum hat den Atem angehalten. Es war wirklich heftig. Und das war, also da sind sie wirklich auch schon in unserer Zeit angekommen. Es wundert mich, dass du jetzt das auch noch so findest.
Weil das Theater in der Josefstadt ist jetzt nicht für progressives Theatermachen bekannt, sagen wir mal so. Ich meine, wenn du Thomas Bernhard zum Beispiel durchliest oder so, oder halt irgendwie Stücke anschaut, dann, ich meine, das wäre der Skandal. In dem Stück Heldenplatz, wie er über das Josefstadt-Theaterpublikum herzogen hat.
Schon, aber das ist dann die, auch, die bringen aber seine Stücke jetzt.
Ja, ich habe das mal dort gesehen und das, ich habe es sehr lustig gefunden, weil da sitzen halt diese Menschen, die da halt irgendwie kritisiert werden im Theater in der Josefstadt und lassen sich als Theater in der Josefstadt TheaterbesucherInnen andingst und das ist überhaupt kein Skandal mehr, natürlich.
Natürlich nicht. Stell dir vor, das wäre nur ein Skandal heute. Das war ja schrecklich.
Stimmt. Naja. Ich meine, ich glaube, wir sind immer noch nicht ganz fertig mit der Josefstadt. Ich glaube, wir sind nicht einmal, wissen noch nicht, waren noch nie in Breitenfeld. Wir waren auch noch nie in.
Wir waren nicht einmal noch in der Pieristenkirche.
Wir waren nicht einmal in der Pieristenkirche. Müssen wir noch eine Folge machen?
Ja.
Ja. Kann man machen, oder?
Ja, wir beleuchten die Geschichte der Josefstadt weiter. Und als gute Klammer Nehmen wir jetzt die Löwenapotheke, die gegenüber des Theaters in der Josefstadt war. Jetzt ist es auf der anderen Ecke, weil sie war früher auf der Ecke der Pieristengasse, also auf der Pieristenkirche. Und zwar haben die 1816 bereits eine Gasbeleuchtung gehabt.
1816?
1816.
Das war ja vor der Erfindung des Lichts.
Ja. Du weißt aber, unsere aufmerksamen Zuhörer werden wissen, dass das, wie das erzeugt worden ist, wahrscheinlich aus Rübsamen.
Ja, stimmt.
Das war so Rübsamen. Sensationell. Da sind die Leute hingepilgert, sogar Leute aus dem Kaiserhaus sind hingekommen und haben sich das angeschaut. Das ist die Beleuchtung gewesen.
Ja, das ist aber auch wirklich eine total coole Apotheke noch von heute.
Ja, die haben wir
also interessant. Also heute tolles, so stellt man sich das vor.
Was denn, haben die nicht sogar Waldmüller Glasmalerei? Ich weiß nicht, irgendwas haben sie.
Ja. Ja, aber dann treffen wir uns doch das nächste Mal am Pieristenplatz in dieser guten Pizzeria. Njam, njam, njam. Und ziehen von dort aus weiter.
Ja.
Durch den 8. Bezirk. So klein und doch so viel zu erzählen.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Na gut, dann sage ich mal für heute Servus Fritzi.
Servus Edith.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.